Marcel Hausotter, Pascal Virotius, Luke Humphreys, Alexander Merckx, Connor Scott, Jimmy Van Schie, Wesley Plaisier, Christian Kist und Xiao Shen Zong heißen die Sieger des vergangenen Wochenendes. Das alles hier und jetzt aufgeschlüsselt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört. Ob direkt bei Sport1, bei meinem Sportpodcast, auf Spotify, Apple, RTL Plus, wo auch immer. Ihr seid da überall herzlich eingeladen, auch die 5 Sterne dazulassen, wenn es euch denn gefällt. Bei Spotify könnt ihr außerdem Fragen und Anregungen hinterlassen. Ich bin Micha und ich begrüße heute meinen wunderbaren Podcastpartner wieder einmal zu einer regulären Folge von Checkout. Hallo Kevin. Kevin Schulte.
Hallo Micha, hallo an alle, die zuhören und eingeschaltet haben. Ich freue mich natürlich auch auf dieses Duo, nachdem natürlich die My Dart Coach Championship lief. Da habe ich ja dann mit Jan aufgenommen und dann gab es ja Freitag die Sonderfolge. Da war ich einmal auch nur Zuhörer, hat mir auch sehr gut gefallen. Und an dieser Stelle auch nochmal, man muss da, glaube ich, ein positives Fazit ziehen zu My Dart Coach Championship. Wollte ich jetzt aber auch nochmal in diesem Rahmen da lassen, weil wir seitdem ja noch nicht zu zweit wieder gepodcastet haben. Das ist jetzt der Fall.
Ja, danke schön. Das Fazit ist definitiv positiv, auch in meinen Augen, auch mit jetzt ein bisschen Abstand, auch wenn dir immer alles wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, mal wieder ein paar Stunden mehr Schlaf drinne waren. Kevin, es freut mich, dass auch dir die Bonusfolge gefallen hat. Das war ja mal ein bisschen was anderes, was es hier so noch nicht gab, aber ich glaube, war nicht verkehrt, hat auch mir großen Spaß gemacht und jetzt sind wir aber zurück im Business as usual.
So sieht's aus und an dieser Stelle, bevor wir jetzt thematisch reingehen, wie immer die Information. Auch in dieser Woche gibt es Checkout natürlich doppelt. Wer uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer auf Patreon unterstützt, bekommt die beiden Folgen sogar schon immer etwas früher, sobald sie aufgenommen wurden. Und eine wichtige Information, es gibt exklusive Folgen in unregelmäßigen Abständen. Die letzte habe ich mit Kevin Schmidt aufgenommen. Da ging es um Darts bei den Olympischen Spielen, wie das aussehen könnte. Und da lohnt es sich auch reinzuhören. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung, genauso die Links zu unserem Discord-Channel und der Link zum Sport1 Darts Newsletter. Und dann würde ich sagen, lass uns mal einen Themenüberblick liefern. Es gab ja dann doch den ein oder anderen Dart, der geflogen ist am Wochenende.
Ja, ich habe das ja in dem Cold Opener schon so ein bisschen angerissen. Wer da genau zugehört hat bei den Namen, weiß, es wird global aktiv in dieser Folge. Wir hatten die World Series in Neuseeland, wir hatten die Next Gen in Hildesheim, wir hatten die Challenge Tour in Milton Keynes, aber auch über eines der größten Ex-Talente des Dartsports, so muss man es fast sagen, über Leighton Bennett müssen wir in dieser Folge reden.
Ja, ein Talent, was zumindest gerade dabei ist zu fallen, vorerst zu fallen. Also da sieht es nicht so gut aus, was die Vorwürfe des Spielbetrugs angeht. Und das werden wir zum Ende der Folge natürlich noch aufdröseln. Lass uns dann jetzt aber erstmal auf die PDC-Stars zu sprechen kommen, die in Neuseeland dabei waren, beziehungsweise auch vorher in Australien. Über Australien hatte ich lang und breit mit Jan gesprochen in der Vorwoche. Jetzt also der Abschluss der World Series Events, das New Zealand Darts Masters. Und wir können ja mal chronologisch reingehen. Wir hatten auch diesmal wieder keinen lokalen Qualifikanten, der eine Überraschung geschafft hat. Haupai Puha war wieder knapp dran gegen Rob Cross mit 6-5 verloren. Das war im Prinzip eine Wiederholung der Vorwoche mit dem identischen Endergebnis. Diesmal war Puha aber das ganze Spiel über vorne. Kein Break bis zum Decider. Als Puha dann bei 92 Punkten kein Dart auf Doppel bekommt, ist es Cross, der auscheckt. Also der wird schon ein bisschen gebrochen sein nach 2x6-5 Niederlagen gegen Rob Cross. Ansonsten direkt der Auftakt von Daniel Snooks, ein ganz neuer Mann, den wir noch nie gesehen haben, der hypernervös war, völlig überfordert war. Immerhin aber, ich glaube, 4 Darts auf die Doppel bekam und die waren allesamt sehr weit weg. Er hat den schwarzen Gürtel in Karate, habe ich gelernt, aber das hat ihm nicht wirklich geholfen gegen Peter Wright. Ansonsten Mark Cleaver, Jeremy Fagg, Caden Milne, Ben Robb, Johnny Tutter und auch Simon Whitlock, alle mehr oder weniger enttäuschend. Also ich würde sagen, insgesamt gab es bessere Auftritte, gerade so Johnny Tutter hat ganz passabel gespielt, Puha sowieso, Caden Milne auch gegen Humphreys, Jeremy Fagg. Da würde ich nochmal gerne drauf zu sprechen kommen, der muss die Partie gegen Michael Smith eigentlich gewinnen. Das war eine absolute Horrorshow auf die Doppel. Er hätte die Partie locker gewinnen können, war aber auch viel zu nervös.
Ja, also ich hatte auch schon das Fazit von dir und Jan gehört zu Australien und ich glaube, ein ähnliches Fazit kann man hier jetzt auch wieder zu Neuseeland ziehen. Es war jetzt irgendwie selbst für einen World Series Event wieder relativ langweilig. Also das Publikum vor Ort hat es halt wahrscheinlich unterhalten, aber du hast dir viele schon angesprochen. Also das waren jetzt auch nicht unbedingt die besten Leistungen. Also Peter Wright hier mit 87 Punkten, Michael Smith, du hast es gesagt, super viele verpasste Darts auf Doppelspiel, 84 Punkte. Das hat dann einfach auch nicht den allergrößten Unterhaltungsfaktor. Also da finde ich jetzt von dem, was du eben gerade gesagt hast, noch am interessantesten, dass Daniel Snooks einen schwarzen Gürtel in Karate hat. Also definitiv vielleicht auch niemand, mit dem man sich dann auf dem Pro-Tour-Parkplatz anlegen möchte oder so.
Stimmt wohl. Ich muss auch zu Daniel Snooks noch sagen, was ich sehr, sehr cool fand. Er ist zu, ich glaube, Funhouse heißt das, glaube ich, von Pink auf die Bühne, ist irgendwie so gar kein Dartsong, ging aber ganz gut ab. Er war der erste Spieler, der ja an dem Tag auf die Bühne gebracht wurde. Dann hat er da richtig das genossen und ihm hat es richtig Spaß gemacht. Und er hat einem aber gar nicht das Gefühl gegeben, dass er so ein extrovertierter Spieler sein könnte. Auch wenn er dann am Board stand, da war er dann wirklich sehr nervös. Ja, irgendwie ganz witzig, steht ja in der New Zealand Order of Merit auch zweistellig, also ist weit hinten eigentlich, war eine große Sensation, dass er sich da hat qualifizieren können, hat am Ende dann leider nicht dieses eine Leg gewinnen können, was möglich gewesen wäre gegen Peter Wright an diesem Tag, aber ja, das so eine der Geschichten. Und dann am zweiten Tag, muss man konstatieren, hatten wir dann wieder so ein Premier League-eskes Teilnehmerfeld, also jetzt hier in Australien ohne Van Gerven Espinel ein bisschen aufgelöst, natürlich das Ganze dadurch, dass ein Damon Hatter dabei ist, dadurch, dass ein Dimitri Vandenberg dabei ist, aber insgesamt ja, war es dann wieder so die alte Kamelle.
An Tag 2 ist es zuerst Luke Littler, der mit 6-4 gegen Dimitri Vandenberg gewinnt. Das habe ich mir natürlich auch morgens schön angeschaut, um kurz nach 9 während des Frühstücks. Das war eigentlich eine wirklich gute Partie von beiden. Also bis kurz vor Schluss hat auch gerade Dimi da noch richtig ordentlich gespielt. Littler steht am Ende bei 103, Dimi bei knapp 100, wie in der Vorwoche auch. Aber gewinnt dann Luke Littler eben gegen Dimitri Vandenberg. Eine gute Partie hatten wir auch zwischen Luke Humphries und Michael Smith mit einem 6-4. Und dann hatten wir einen wieder erstarkten Peter Wright, dem dieser Ausflug nach Down Under anscheinend relativ gut getan hat. Also er hat dort wahrscheinlich irgendwie nochmal so ein bisschen eine kleine Motivation finden können, um auch nochmal ja an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Aber es ist natürlich halt sehr fraglich bei ihm, weil es eben in den letzten Wochen und Monaten auch so volatil war, ob er das jetzt halt auch wieder mit zurück auf die Insel nehmen kann.
Aber immerhin hat er diesen ersten positiven Eindruck aus Australien bestätigen können, beziehungsweise sogar noch verbessern können in diesem Spiel gegen Gervin Price, der ja die Woche zuvor für sich entscheiden konnte, war er der deutlich bessere Mann und es gab ja sogar das ein oder andere Highlight. Er hat die 131 im dritten Leg gecheckt, er hat im vierten Leg dann fast 9 Data gespielt, den letzten Pfeil dann allerdings deutlich verfehlt auf die Doppel-12 und er hat dann zum Sieg einen 127er Checkout noch mitgenommen, also das war wirklich eine Machtdemonstration. Das war der alte Peter Wright gegen einen indisponierten und völlig unterlegenen Gervin Price, in dem Fall 15 Punkte Average-Unterschied zugunsten von Snakebite. Im Halbfinale dann gegen Damon Hatter hat er auch gut gespielt, Hatter da aber sehr stark auf die Doppel, hat er so seine ganzen Stärken ausspielen können und ist hier mit 7-4 ins Finale eingezogen. Aber insgesamt würde ich auch sagen, Peter Wright, auch wenn er jetzt keinen Turniersieg eingeholt hat, das muss ihm Selbstvertrauen geben. Und ich denke auch, dass ihm das Selbstvertrauen gibt, weil er ist auch schon ein Spieler, der dann darüber auch kommt, der auch so ein bisschen dieses gute Gefühl braucht, der auch immer wieder mantraartig sagt, ich komme zurück. Und solange eine Krise noch dauert, er sagt es immer wieder und man muss ihm jetzt hier zumindest attestieren, es sind mehr und mehr positive Anzeichen. Also es wird sicherlich jetzt auch im Rahmen der Pro Tour wieder den ein oder anderen Rückfall geben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann wieder fragt, ah, hier, zweimal erste Runde raus oder so. Aber ich glaube, es wird mehr und mehr dieser positiven Anzeichen geben. Und das ist dann für Peter Wright wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass da ein bisschen wieder was geht, ein bisschen mehr geht. Ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt nochmal Weltmeister wird, aber dass er zumindest wieder konkurrenzfähiger ist im Kreise der Topspieler.
Ja, du hast gesagt, er sagt es auch so mantraartig vor sich hin. Jetzt aktuell kann man noch nicht sagen, ob er es daraus schaffen wird oder nicht, auch wenn die Anzeichen positiv sind. Aber was man ihm in der Vergangenheit halt auch zugutehalten muss, ist, dass er es aus jeder Krise wieder geschafft hat über kurz und lang, ne? Also bislang hat er sich immer halt rauskämpfen können. Ich weiß nicht, ob er es dieses Mal schaffen wird, weil die Krise auch schon wirklich länger andauert, aber die Anzeichen sind da und vielleicht wird es ja nochmal was. Du hattest es gesagt, im Halbfinale war Schluss mit 4-7 gegen Damon Hatter. Schluss war auch im Halbfinale für Luke Littler, der unterliegt Luke Humphries mit 6-7. Littler, der hatte eine 6-2-Führung, die er noch aus der Hand gibt. Insgesamt gab es 2 Matchstarts für ihn. Einmal auf Tops zum 7-2 und einmal auf Bull zum 7-4. Kann er nicht nutzen, wird er sich wahrscheinlich schon ärgern. Ich sag mal so im Rahmen, wie man sich eben über ein verpasstes Finale auf der World Series ärgert. Das wird er schnell abhaken können, aber trotzdem wird er sich da ärgern, weil wenn er mit 6-2 führt, dann muss er die Partie durchbringen gegen Luke Humphries.
Definitiv, also es waren dann am Ende auch nur 2 Matchstarts, ne? Es gibt ja dann auch solche Spielverläufe, die wir häufiger mal sehen, wo dann das große Comeback gestartet wird, wo dann einer dann aber auch wirklich alles vergibt auf die Doppel. Luke Humphries war dann wirklich zur Stelle, hat häufig dann auch mit dem letzten gecheckt und hat dann eben auch diese 2 Momente überstehen können. Der kritischste sicherlich dann direkt nach dem 6-2, als Littler es ja zumachen kann, dann auch im bereits 9. Leg, aber auf Tops vergibt und dann später eben noch der eine Dart auf Bull und danach gab es dann aber auch wirklich keine Chance mehr, das Match zu gewinnen für Luke Littler. Luke Humphries dann also der erste Finalist. Damon Hatter, wie gesagt, danach ebenfalls ins Endspiel eingezogen. Und das Finale war dann allerdings eine ganz klare Sache zugunsten von Luke Humphries, der, und das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, zum ersten Mal überhaupt einen World Series-Titel jetzt eingeheimst hat. Also hat die ganz großen Titel im Dartsport deutlich früher gewonnen als ein Event auf der World Series.
Ja, aber jetzt ist das auch wieder ein weiteres Puzzlestück, was seine Sammlung halt vervollständigt. Also ist jetzt wahrscheinlich nichts, wo er gesagt hat, da bin ich so unfassbar hinterher, aber trotzdem wird er sich gesagt haben, so ein World Series Titel, den möchte ich schon trotzdem noch mit in der Sammlung haben. Und das hat er eben jetzt auch mit dem letzten Event des Jahres, sonst hätte er wahrscheinlich noch bis zum nächsten Jahr warten müssen. Wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, aber trotzdem so ein bisschen was, ja, was das Ganze vervollständigt. Was ziehen wir jetzt für ein Fazit nach den 2 Down-Under-Wochen, Kevin?
Ich würde sagen, es waren 2 Turniere ohne die ganz großen Highlights. Für Zuschauer am TV eher eine langweilige Veranstaltung. Für Nerds ist es fast gar nichts mehr, erst recht, wenn wir parallel auch so viel haben. Wir kommen gleich noch auf Challenge Tour zu sprechen, auf Next Gen zu sprechen, wo man so viel mehr Abwechslung bekommt. Und das ist auch ein großes Manko. Also es fehlt an Abwechslung bei diesen World Series Turnieren. Das habe ich auch mit Jan schon groß diskutiert. Da kannst du auch gerne nochmal gleich deine Meinung zu liefern, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre, ohne da jetzt grundsätzlich an den Qualifikationssystemen und so erstmal was zu ändern, aber wo man mit dem ähnlichen Einsatz an Spielern, die man dann um die Welt schickt, zumindest ein bisschen mehr Abwechslung kreiert, weil ansonsten ist es halt fast jede Woche das Gleiche und noch dazu haben wir in diesem Jahr, würde ich jetzt sagen, ohne dass ich jetzt da wirklich jetzt in die Datenbanken nochmal geschaut habe, aber es war schon eine historisch schwache World Series, auch der Qualifikanten. Damon Hatter gewinnt am Ende die Kyle Anderson Trophy, das dürfen wir auch nicht geringschätzen als bester ozeanischer Spieler, aber eher eben ja über das PDC-Ticket da am Start gewesen. Und gerade wenn ich solche Namen sage, Kyle Anderson oder auch Corey Cadby, was die schon alle geliefert haben als Qualifikanten. Damon Hatter war auch so einer, da ist ja regelrecht ein Stern aufgegangen und das war jetzt überhaupt nicht der Fall.
Ja, nimmst du Damon Hatter, also würdest du ihn da rausnehmen, weil er von der PDC eben direkt eingeladen war, dann gibst du am Ende diese Trophäe an, weiß ich nicht, Haupai Pua, weil er es geschafft hat, in 2 Spielen 10 Legs zu gewinnen und das der beste ozeanische Spieler ist. Das ist ja, das kannst du ja nicht machen.
Oder an Daniel also. Snooks, weil er den schwarzen Gürtel in Karate hat. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, deswegen, also ich sag mal so, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ich schließe mich da definitiv auch an. Für mich ist das wirklich, also gerade mit dem Parallelprogramm, mit dem Livestream von der Next Gen, mit einfach nur den Dart Connect Scores von der Challenge Tour, dann ist das für mich einfach wirklich in der Rangliste noch unter diesen beiden Sachen. Also da finde ich die World Series wirklich, ja, leider langweilig, weil es eben auch diese Paarungen sind, die du schon 150 Mal in der Premier League und 25 Mal auf der World Series gesehen hast. Und wenn man das verändern würde, also ich rede jetzt hier noch gar nicht vom Modus und so weiter, sondern einfach nur mit einem anderen Spielerfeld, dann hätte ich da auch wesentlich mehr Interesse dran. Also ich sage nicht, dass ich dann unbedingt da komplett drauf hinfiebern würde, aber alleine mal das ein bisschen zu verändern und da Gary Anderson und Martin Schindler mit dabei zu haben. Würde ich mir wesentlich lieber anschauen, als jetzt in diesem Szenario der World Series zum 27. Mal dieses Jahr Luke Littler gegen Luke Humphreys.
Ich würde auch sagen, was man natürlich immer erwähnen muss, die PDC argumentiert damit, es ist halt vor allen Dingen eine Serie, um das Spiel weiter in die Welt zu tragen, um dann auch den Fans in Neuseeland und Australien eine Show zu bieten. Und natürlich werden die es auch genossen haben. Für die ist das ein guter Abend oder sind zwei gute Abende. Ich finde nur, man kann es doch miteinander verknüpfen. Das Turnier wird doch kein bisschen schlechter, wenn man ein bisschen mehr zumindest Abwechslung reinbringt, was die Spielerauswahl betrifft, was die, solange natürlich die absoluten Top-Guns dabei sind. Aber in dem Fall zum Beispiel Van Gerven hat gefehlt. Also die Prioritätensetzung ist da dann auch klar. Also er macht dann eine Operation natürlich dann auch, wenn er vor dem August steht, wo es dann eben nicht wichtig wird und wo man jetzt auch schon als Michael Van Gerven x-Male da war in Australien und Neuseeland. Aber wenn man dann sogar noch irgendwie vielleicht ein bisschen kreativer wird bei den Turniermodi, das alles sorgt ja nicht dafür, dass es dann für die Zuschauer vor Ort langweiliger wird. Also deswegen verstehe ich immer die Argumentation nicht, deswegen finde ich sie nicht zu Ende gedacht. Also man kann da auch so eine gewisse Ambitionslosigkeit attestieren. Jetzt so nach einigen Jahren trottet die World Series so von Jahr zu Jahr immer mehr dahin und das finde ich nicht so gut. Also da sollte man wieder ein bisschen frischer rangehen, ein bisschen frischere Ideen bringen und dann ja, hätten wir da vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dran. Stichwort Spaß dran. Ich denke, die World Series Finals in Amsterdam, 13. bis 15. September, sind so auf dem Papier auch nicht das Turnier, was so die meiste Vorfreude bringt. Also es ist ja das unwichtigste Major im Jahr und das wird auch jeder Spieler so sehen. Lass uns mal kurz darauf blicken. Die Top 8 der Setzliste steht ja jetzt fest nach Ende des Turniers in Neuseeland.
Ja, World Series Finals in Amsterdam, 13. bis 15. September. Die Top 8 sind gesetzt an Position 1. Littler würde dann potenziell spielen gegen Dimitri Vandenberg, die 8. Die 4 Luke Humphreys gegen die Nummer 5 Michael Van Gerven. Die 2 Price, die 7 Wright, die 3 Cross gegen die 6 Smith. Und die Plätze 9 bis 16 sind ebenfalls qualifiziert. Das sind Nathan Aspinall, Stephen Bunting, Damon Hatton, Rian van Veen, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Kevin Dutz und Boris Kretschmer. Und dann gibt es am Freitag noch die Qualifier für die letzten 8 offenen Plätze für die World Series of Darts Finals.
Auffällig ist hier neben Jeff Smith, der keine Tourcard hat und deswegen jetzt hier auch nicht unter den Top 16 steht, letztendlich über die Countback-Regel, wenn man es so nennen will, oder über den Tiebreaker. Neben Jeff Smith, Boris Kretschmer, der einzige nicht-niederländische Spieler, also Qualifikant, der ein Spiel gewonnen hat. Also das ist wirklich eine ziemlich miese Bilanz der Qualifier, da gab es jetzt relativ wenige Geschichten. Machen wir dann jetzt auch einen Haken hinter, wir werden noch zu gegebener Zeit dann in einem Monat über die World Series Finals in Amsterdam sprechen. Sprechen vor allen Dingen dann in der nächsten Folge, denn es gibt am Freitag ja noch den Qualifier und wir werden erst aufnehmen danach, also werden die Folge für alle dann am Samstag zugänglich machen, sprechen auch dann nochmal über die 8 Spieler, die sich dann qualifizieren. Und ich hatte schon mit Jan gesagt, ich hoffe zumindest, dass der ein oder andere Deutsche durchkommt, dann hat man da auch nochmal so diesen deutschen Blick, den man auch nochmal auf Amsterdam geben kann.
Lass uns jetzt schauen auf die Challenge Tour. Wir hatten die Events 16 bis 20, wurde gespielt in Milton Keynes. Es war der vorletzte Turnierblock von der Challenge Tour. Wir hatten 7 Deutsche mit am Start. Horvath, Rötsch, Gotthard, Eidams, Unterbuchner, die allesamt dann natürlich auf der Next Gen gefehlt haben, wegen zeitgleicher Austragung. Und Grüllich und Hopp waren auch noch mit dabei. Die 5 Turniere, wir beginnen am Freitagmorgen. Da hatten wir Challenge Tour Event Nummer 16 mit dem Finale Alexander Merckx, der sich durchsetzt mit 5:3 gegen Wesley Plaisier. Hier Franz Rötsch und René Eidams im Viertelfinale. Aus deutscher Sicht kein wirklich verkehrtes Ergebnis. Später am Tag dann Challenge Tour Event Nummer 17. Da lautet das Finale: der Spieler der Challenge Tour Saison in diesem Jahr, Connor Scott, gewinnt mit 5:3 gegen Tom Sykes. Dominik Grüllich sogar im Halbfinale dabei. Dragutin Horvath, der verliert ein bisschen unglücklich in den letzten 32 gegen Dominik Grüllich.
Am Samstag dann Jimmy van Skee, der das erste Turnier gewinnt gegen Daniel Ayers mit 5:4. Und da hat sich Daniel Ayers wirklich über ein gutes Timing lange im Match halten können, hat nur 83 gespielt und van Skee 96 und trotzdem ging es eben über die volle Distanz. Eher ein kleines Überraschungsfinale, auch wenn das jetzt keine kompletten No-Names sind, ne, aber Jimmy van Skee hat sich damit auch richtig nach vorne gespielt und wird dann auch jemand sein, den wir sicherlich später im Jahr nochmal auf einem Pro-Tour-Event sehen können als Nachrücker. Also das ist natürlich dann auch immer wichtig, da vorne zu stehen, um dann nachrücken zu können. Stichwort Kai Gotthard, der zum Beispiel auch in dieser Woche wieder nach England reist. einsetzen darf als einer der Nachrücker. Der beste Deutsche bei Challenge Tour 18 am Samstag, René Eidams, in der Runde der letzten 32 raus gegen Peter Jakes. Und dann im zweiten Turnier hat sich ebenfalls Niederländer durchgesetzt mit Wesley Plaisir, einer der absoluten Topspieler, der auch gezeigt hat, dass es mit den ganz großen Jungs schon halten kann, der an einem Wochenende oder in einer Woche hintereinander weg zwei Players Championship Finals erreicht hat und hier jetzt auch auf der kleineren Ebene den Turniersieg einheimst gegen Lee Cox im Finale. Und der beste Deutsche auch hier schon in der Runde der letzten 32 raus, Dominik Gröllich, verliert gegen Patrick Linsky.
Ja, aus deutscher Sicht dann wirklich eher ein schwacher Tag, also jeweils nur ein Spieler in den letzten 32 gehabt. Das ist ein bisschen schade. Im Sonntag dann Challenge Tour Event Nummer 20, da ist es Christian Kist, der mit 5:2 gegen Connor Scott gewinnt, fast 100 Punkte am Ende im Finale spielt. Der beste Deutsche auch hier wieder einmal Dominik Gröllich, in den letzten 16 verliert da gegen Thomas Banks. Und ich sag mal, nach diesen 5 Challenge Tour Turnieren stehen 4 weitere Turniere noch aus. Die werden gespielt am 2. und 3.11., also ein bisschen ist noch hin. Aktuell würden die beiden Tourkarten über die Challenge Tour fallen an Connor Scott an 1 gesetzt und Wesley Plaisir an Nummer 2 in der Rangliste. Die aktuellen WM-Quali-Plätze über die Challenge Tour würden gehen an Connor Scott und an Christian Kist, der aktuell die Nummer 3 ist, da Plaisir ja ziemlich tief drinne ist in dem WM-Race über die Pro Tour, was du eben angesprochen hast, durch seine Back-to-Back-Finals. Die Chancen, mit einem Turniersieg da oben noch wirklich in die Reichweite zu kommen, um, ich sag mal, für die Tourkarte oder WM-Qualis mitzuspielen, die liegt noch bei Danny Jansen, der Nummer 4, Andy Bolton, der Nummer 5 und dem angesprochenen Jimmy van Skee, die Nummer 6 der Challenge Tour Order of Merit. Der beste Deutsche in der Rangliste ist nach wie vor Dragutin Horvat an Position Nummer 8. Der bräuchte aber eher noch so 2 Turniersiege, um da oben nochmal wirklich ein Wörtchen mitreden zu können, hinsichtlich dieser Plätze für WM- oder Tourkartenplätze. Also bei 4 Turnieren sind die Chancen da nach diesem Wochenende wahrscheinlich leider eher gering.
Es sieht so aus, als wäre dann dies das entscheidende Wochenende gewesen oder das vorentscheidende Wochenende auch für Dragutin Horvat, der natürlich jetzt auch aus einer Verletzung kommt, an der Wurfhand natürlich auch noch, und das war natürlich doppelt problematisch. Er hat aber trotzdem sehr gut gespielt, muss man sagen. Also es gab richtig gute Auftritte dabei, gerade auch am Freitag direkt, da hatte man sicherlich so das eine oder andere Fragezeichen. Ich war auch gespannt, wie würde er sich präsentieren können, aber da ist er gut rausgekommen. Und Challenge Tour, da brauchst du natürlich auch mal so ein bisschen das Fortune, sicherlich an dem einen Turnierabend gegen Dominik Gröllich dann, als er da ausscheidet, da wäre sicherlich für ihn auch ein ähnlicher Lauf dann möglich gewesen. Dominik Gröllich sollte man nochmal lobend hervorheben. Für mich ganz klar der beste Deutsche an diesem Wochenende. Wir haben ihn jetzt alleine, ich glaube, bei 3 der 5 Turniere genannt als denjenigen, der auch am weitesten gekommen ist. Von daher, der spielt da einen richtig guten Pfeil und hat die verpasste Tourkarte, die so hauchzart verpasste Tourkarte Anfang des Jahres wirklich jetzt vergessen gemacht, muss man konstatieren.
Ja, Dominik Gröllich macht das wirklich sehr ordentlich, sowohl auf der Challenge Tour als auch auf der Development Tour. Also ein Name, der immer wieder auftaucht als der beste Deutsche oder einer der besten Deutschen. Deswegen, das macht er wirklich sehr, sehr ordentlich. Und bei Dragutin, du hast recht, da muss man es so ein bisschen einordnen. Also hatte die Verletzung an der Wurfhand, war ja auch neulich schon einmal wieder bei der Next Gen dabei. Da sah das aber noch nicht wieder so ganz nach seinem Spiel aus, was wir von ihm kannten. Das war jetzt hier zumindest leistungstechnisch besser. Aber die Challenge Tour verzeiht einfach auch unfassbar wenig, weil das Grundniveau so hoch ist und man dann eben auch schon in früheren Runden verlieren kann. Deswegen einfach, glaube ich, ein bisschen unglücklich gewesen, gesundheitsbedingt bei Dragutin, aber dennoch ganz gut verkauft. Dann springen wir jetzt aber von der Insel nach Hildesheim, denn es waren die Next-Gen-Events Nummer 13 und 14. Der drittletzte Turnierblock der Next Gen, der gespielt wurde. Einmal gibt es noch ein Wochenende in Hildesheim und dann noch ein letztes Wochenende in Eisenstadt. Da bin ich definitiv auch nochmal gespannt auf die Beteiligung dort vor Ort beim letzten Block. Aber Kevin, du warst bei diesem Wochenende vor Ort, hast kommentiert und ich denke mal, da kannst du uns jetzt hier mal einen richtigen Deep Dive geben, oder?
Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal die 2 Tage auch chronologisch durch und hangeln uns so ein bisschen auch durch die Stream-Partien, weil die habe ich natürlich dann auch kommentiert, habe vorher aber auch dann an den beiden Turniertagen fast alles gesehen. Natürlich bin ich dann kann mich nicht 16 teilen sozusagen, aber bin immer so von Board zu Board und habe mir mal so die spannenden Konstellationen angeschaut. Man hat auch mal wieder ein paar neue Namen entdeckt, ein paar neue Spieler auch erstmals überhaupt gesehen, wie zum Beispiel Moritz Bormann. Und damit fange ich jetzt einfach mal an, weil wir dann uns auch bewusst entschieden haben, als die Auslosung rauskam nach der Gruppenphase am Samstag und Bormann gegen Siebmann gelost wurde. Das ist doch eine perfekte Chance, um dann auch den Stream so zu beginnen, wie das letzte Mal geendet ist, nämlich mit Moritz Bormann, der ja so überraschend in Sindelfingen da gewonnen hat und ja, jetzt dann auch im Stream wieder spielen durfte. Allerdings die Ergebnisse an diesem Wochenende für ihn insgesamt nicht so gut, ist gegen Siebmann rausgegangen. Ich fand aber trotzdem beeindruckend, wie viel Talent da einfach da sein muss, weil ich habe auch viele seiner Gruppenspiele dann mal so ein bisschen in Ausschnitten zum Beispiel verfolgen können und das ist übrigens auch ein sehr, sehr netter Kerl und ja, dieses Mal nicht so erfolgreich, aber trotzdem, er spielt tatsächlich in seinem Debütjahr um die Teilnahme an der Super League. Hat sich ein paar Sorgen um seinen Wurf gemacht, war da nicht so richtig zufrieden mit, aber ich habe dann gesagt, weil es musste der Stream weitergehen am Sonntag, dass wir das Gespräch nochmal vertiefen werden am nächsten Wochenende, wo ich dann auch wieder kommentieren werde. Ja, und zu Steffen Siebmann, eine sehr interessante Information von Adrian Geiler, die hat es jetzt gestern gar nicht, weil es hat sich nicht mehr ergeben, im Stream über Siebmann zu sprechen, weil er dann im Viertelfinale rauskommt. Ging am zweiten Tag, aber Siebmann, der hat seinen Wurfstil minimal verändert, hält den Dart jetzt etwas höher und sagt nämlich, das macht er, weil er sich als so inkonstant betrachtet und das als ja das große Problem ansieht in seinem Spiel und daran sei der Wurfstil schuld. Also das ist wirklich ein Tüftler in Sachen Wurfstil, das war mir so auch noch nicht bekannt, aber man muss sagen, es scheint an der einen oder anderen Stelle schon besser zu funktionieren. Er ist ein bisschen konstanter geworden, auch wenn die ganz großen Ergebnisse noch nicht da sind und es schwierig werden dürfte, noch in die Super League zu kommen. Dann ebenfalls im Stream hatten wir ganz früh am Samstag Lenny Schlüter und über den Namen müssen wir auch nochmal kurz reden, denn ich erinnere mich, eine Woche zuvor, My Dart Coach Championship, ich habe dann irgendwann so am Nachmittag bei 2K ein paar Namen mir angeschaut und dachte, wer ist denn Lenny Schlüter? Und habe dir einfach nur folgende WhatsApp geschrieben, wer ist Lenny Schlüter? Und jetzt, eine Woche später, habe ich ihn schon gesehen. Das hat mich sehr gefreut, weil es war auch eine kurzfristige Geschichte, dass er da teilgenommen hat. Zum ersten Mal dabei gewesen, in diesem Sommer erst 16 geworden, durfte also Anfang des Jahres auch noch gar nicht mitspielen. Aber ein sehr ruhiger Zeitgenosse, extrem talentiert und vor allen Dingen finde ich es so krass, dass er seit einem Jahr und 8 Monaten erst spielt. Also, wir haben ja diese Riege der Spieler, wir haben schon häufig und mit vielen auch gesprochen, auch Leon Weber ist so ein Typ, die haben während Corona angefangen. Ich meine, Lenny Schlüter ist jetzt wahrscheinlich der erste Spieler, der sogar erst angefangen hat, als die Maskenpflicht schon aufgehoben wurde. Irre.
Ja, das ist Wahnsinn, aber das sind die Stories, die jetzt eben immer mehr kommen und ich finde es schön zu sehen, wohin sich dieser Sport entwickelt. Also Lenny Schlüter, muss ich auch sagen, ein Name, den ich vor der My Dart Coach Championship noch nicht auf dem Zettel hatte, der dort dann schon wirklich performt hat, wo, als du mir geschrieben hast, ich dann auch irgendwann mal zu ein paar anderen Leuten hingegangen bin und mich dann auch selber erstmal erkundigt habe. Da hat Marvin mir schon so ein paar Sachen erzählt, weil er ihn schon so ein bisschen kannte von ein paar Turnieren da in der nördlichen Region eher. Und dann nach der My Dart Coach Championship definitiv ein Name, bei dem ich auch jetzt dieses Wochenende drauf geschaut habe bei der Next Gen, wo auch das manchmal noch ein bisschen inkonstant war, aber ich glaube, talentiert trifft es wirklich gut. Also da waren auch wirklich Spiele dabei, gerade wenn ich an sein, was war, Stream-Debüt denke, wo dann am Ende eine 95 steht oder sowas. Das ist wirklich richtig, richtig ordentlich. Also, und wenn du bedenkst, der junge Mann ist 16 Jahre alt und spielt seit nicht mal 2 Jahren Dart, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. In was für einer Unaufgeregtheit er das dann dort auch ans Brett bekommt.
Ja, interessant auch, er hat 2017, er konnte es sehr genau zeitlich nochmal bestimmen, hat 2017 angefangen, Darts zu schauen, also mit der WM damals und hat dann eben ein paar Jahre gebraucht, bis er dann gesagt hat, jetzt probiere ich es auch mal und was er auch klar gesagt hat, das Umfeld ist natürlich super für ihn, da im Raum Bremen, da gibt es einfach auch extrem viele Möglichkeiten zu spielen. Es gibt extrem viele gute, erfahrene Spieler. Hat zum Beispiel auch von so einem André Welge geschwärmt. Fand ich auch sehr interessant. Also den Namen sollten wir uns auf jeden Fall mal merken.
Ja, definitiv. Den Namen merken wir uns. Ansonsten ging es dann auch weiter im Stream mit Aplowski, also Jonas Aplowski gegen Florian Socher. Florian Socher ja auch einer von den ganz lokalen Leuten, ähnlich wie Finn Kurziak, die da direkt aus Hildesheim kommen. Jonas, muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut. Der hatte vorher am Beginn des Tages mal wieder eine richtig gute Partie gezeigt. Also schlägt da mit 3:1 Sascha Stuhlemmer vorher in der Gruppenphase. Das waren wieder ein bisschen Anzeichen von Jonas, was man von früher kannte.
Ganz genau, leider hat er es dann nicht so in die K.O.-Runde retten können und ist gegen Florian Socher dann auch verdient rausgegangen, hat dann auch ja sehr früh die Partie dann auch als verloren gegeben, also die letzten Darts waren dann auch No-Look, also jeweils der dritte bei den letzten Aufnahmen, deswegen also da hatte Florian Socher dann zu Ende der Partie leichtes Spiel. Ansonsten danach haben wir David Jeske gesehen im Stream gegen Felix Schierz. Felix Schierz, der einen sehr guten Samstag hatte, am Sonntag sehr unlucky war, da ist er in der Vorrunde schon rausgegangen, der auch insgesamt sehr enttäuscht war, dass es nicht noch weiterging am Samstag, da war Felix Schierz nämlich richtig gut unterwegs. Danach hat mich auch sehr gefreut, die Partie Pascal Virotius gegen Jan Schmidt. Für mich der heimliche Showstealer. Da gab es mehrere Führungswechsel, es gab High-Finishes, es gab Spieler, die sich auch gepusht haben, absolut, aber im fairen Rahmen und so. Es war super Chemie da am Board, also das hat richtig Spaß gemacht zu kommentieren. Pascal Virotius hat da auch schon so ein kleines Zeichen gegeben, dass mit ihm zu rechnen sein würde. Der hatte Touch an diesem Wochenende, ist dann allerdings im Viertelfinale wirklich überfahren worden von Leon Weber, der einen tollen Turnier Samstag auch hatte, da mit 4:0 durchkam und dann gab es das überragende Spiel des gesamten Wochenendes, Weber gegen Hausotter im Halbfinale.
Ja, es war ein Spiel, was ich im Stream geschaut habe, was mich auch so ein bisschen gebrochen hat, muss ich sagen. Also ich habe natürlich sehr auf Leon Weber gehofft und das kann man mir bitte nachsehen. Ich habe dann natürlich auch so eine gewisse Brille auf dann bei diesen Spielen. Marcel Hausotter, muss ich sagen, ist ein Spieler, wahrscheinlich genauso wie du, wo ich immer dazu neige, ihn zu unterschätzen und nicht richtig einzuordnen, wie gut er eigentlich spielt, weil er eben so unaufgeregt ist, weil er eben nicht diese Präsenz so mit ans Board bringt. Und das ist gar nicht jetzt positiv oder negativ, das ist komplett ohne Wertung gemeint, aber das kann ja auch positiv sein, wenn du quasi ja immer so ein bisschen einfach ruhig dein Ding wegspielst und gar nicht so der Gegner weiß, oh, jetzt muss ich hier immer alles reinlegen. Und dann macht er das halt auch einfach wirklich gut. Also gerade bis dann am Ende diese verpassten Darts auf Doppel kamen und dann nochmal diese Chance für Leon kam, war das halt ein Spiel, das hätte genauso gut, weiß ich nicht, in der Runde der letzten 32 auf der Pro Tour stattfinden können.
Ja, genau das hat es ausgemacht und vor allen Dingen hatte es Drama. Es war nicht einseitig, also die beiden haben sich einen Tag später nochmal getroffen, da hat Hausotter dann 2:0 gewonnen, aber in diesem Fall war das ein überragendes Match der beiden und wir haben genau das, was du gerade gesagt hast, auch im Stream thematisiert, Hausotter irgendwie so ein Unterschätzter, aber er hat es mittlerweile drauf, dass er so ein gewisses Grundniveau nicht mehr unterschreitet im Rahmen dieser Next Gen und ja, hat dann ja auch das ganze Turnier gewonnen im Finale gegen Fabian Herz. Da muss es eigentlich auch zugunsten seines Gegners ausgehen, also Fabian Herz hätte die Partie eigentlich gewinnen müssen und Hausotter, zwischenzeitlich hat er sich selbst auch auf der Verliererstraße gesehen, das hat er im Nachhinein im Interview gesagt, kommt er aber durch und krönt damit auch wirklich super Wochen, denn er hatte zuvor ja auch in Dessau das Finale der MDSL Championship erreicht, gegen Lukas Wenig dann dort verloren, also Marcel Hausotter in sehr guter Form und natürlich Fun Fact, er hatte ja ein Spiel verloren in der Gruppenphase, das habe ich mir auch angeguckt, gegen Marcel Althaus und das ist sein Reisekollege sozusagen, also Marcel Althaus, der einzige Spieler, der Marcel Hausotter an diesem Tag geschlagen hat. Wir dürfen einen Namen nicht vergessen, denn wir hatten einen richtigen Überraschungshalbfinalisten mit Laurin Welk und da fand ich es lustig, der Mann hat die Reisekosten auch auf ein neues Niveau gehoben, beziehungsweise hat er einiges gespart, denn der Mann war einfach mit einem Campingbus da und hat auf dem Parkplatz gepennt. Das fand ich sehr, sehr lustig.
Ja, es gibt mir fast so ein bisschen Mervyn King 2018er Vibes auf der Pro Tour. Der ist doch, glaube ich, auch irgendwie mit einem Wohnwagen oder sowas immer angereist, weil er in den Hotelbetten irgendwie Rückenschmerzen bekommen hat oder sowas.
Ganz
da
genau.
Gibt es auch so eine Story. Ja, Kevin, was kannst du uns dann noch zum Sonntag von vor Ort erzählen?
Ja, da hatten wir dann im Stream, das hat mich auch sehr gefreut, Kevin Troppmann zu sehen bekommen, weil Kevin Troppmann einer der ist, die ich absolut auf dem Zettel hatte, auch gerade an diesem Wochenende für einen Turniersieg, für einen ganz tiefen Run, weil natürlich viele Spieler in England waren, die in der Rangliste vorne stehen, Nico Springer jetzt auch die Next Gen jetzt für den Rest des Jahres nicht mehr spielen wird. Und dementsprechend muss man am Ende sagen, Kevin Troppmann wird alles andere als zufrieden sein mit den Ergebnissen. Aber dass er es drauf hat, das habe ich auch in dem einen oder anderen Forum-Match schon gesehen. Jetzt aber hier im Stream auch tatsächlich in der ersten Runde dann direkt rausgegangen. Und ja, er war teilweise gut unterwegs, aber die Ergebnisse fehlten dann am Ende komplett. Also Kevin Troppmann verliert dieses Match im Stream gegen David Jeske. Und David Jeske sollten wir noch häufiger zu sehen bekommen. Dann allerdings kleiner Rückgriff noch auf den Samstag, denn wir bekamen im Stream Hilger Zwick zu sehen gegen Max Czerwinski. Czerwinski sprechen wir auch gleich noch drüber, aber erstmal Hilger Zwick, denn das war so einer der Männer des Samstags, obwohl er nicht mal die K.O.-Runde erreicht hat. Unglücklicher kannst du nicht ausscheiden, mit 0,04 Punkten Average-Unterschied hat er den Einzug in die K.O.-Runde verpasst gegenüber Francesco Marcone. Beide haben in ihrer Dreiergruppe ein Spiel gewonnen, eins verloren. Die gleiche Anzahl an Darts geworfen in den zwei Spielen insgesamt. Am Ende Marcone 3730 Punkte, Zwick 3728. Also da kannst du jetzt im Prinzip sagen, wenn du zweimal weniger den Switch machst auf die 19 und dafür die einfache 20 triffst, dann egalisiert sich das schon wieder. Also unglücklicher kannst du ja nicht rausgehen.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist ja auch, weiß ich nicht, wie wenn du in einem Leck dann nochmal einen Dart auf die Doppel-4 verpasst und wenn du dann nicht außen vorbei verpasst, sondern innen rein, dann hätte das quasi schon entscheidend sein können für Hilger Zwick, um dann doch die K.O.-Phase zu schaffen und durch die Gruppe durchzukommen. Also das ist ja wirklich so wahnsinnig eng zusammen, das gab's glaube ich auch noch nicht.
Nee, und deswegen hatte er sich diesen Auftritt im Stream auch redlich verdient, ist dann da allerdings gegen Max Czerwinski auch wenig überraschend rausgegangen. Czerwinski hatte ja auch einen tiefen Run ins Halbfinale. Dann haben wir auch im Stream gesehen, Jannis Barkhausen, der Christopher Tondos durchaus beeindruckend und klar geschlagen hat mit 4-1, der trotz Mittelfußbruchs beim Fußball stark unterwegs war und immer noch ja, gute Chancen hat, die Super League tatsächlich zum ersten Mal zu erreichen. Marcel Aushauter habe ich schon einen kleinen Sneak Peek geliefert, erneut gegen Leon Weber, diesmal deutlich früher gelost worden, 4-0 gewonnen diesmal. Also da war für Weber die Kiste früher zu Ende, hat er auch gegen Czerwinski in der Gruppenphase knapp verloren mit 2-3. Aber gut, wird er verkraften können, immer noch auch in guter Ausgangslage. Und danach erneut im Stream Lenny Schlüter und der ist rausgegangen gegen den Jetski, gegen David Jeske. Jeske, der hatte wirklich richtig gute Momente an diesem Tag, ins Finale eingezogen später. Einziger Kritikpunkt, ich finde sein helles Trikot ist irgendwie ein bisschen cooler. Ja, das Blaue ist einfach ein bisschen cooler als das Rot-Schwarze. Das passt irgendwie mehr zu diesem Jetski. Also da muss ich mal den Finger in die Wunde legen. Also das Trikot, das habe ich auch im Stream gesagt, das fällt natürlich auf, ne? Das finde ich einfach deutlich, deutlich cooler, aber ist ja jetzt auch nur eine Randnotiz. Auf jeden Fall, er hatte auch einen überragenden Tag und kann am Ende trotz verlorenem Finale gegen Pascal Virotius stolz sein. Virotius wirklich überragend gespielt, auch gegen Patrick Klingelhöfer im Viertelfinale im Stream dadurch gekommen. Dann das Halbfinale gegen Czerwinski gewonnen und dann mit sensationellen Checkouts im Finale. Das war wirklich eine Machtdemonstration hinten raus. Der hat alles weggecheckt, auch High-Finishes dabei gewesen. Ja, und dann müssen wir sagen, Virotius, ein Sieger, mit dem man sicherlich nicht rechnen konnte, aber das war sehr früh auch klar, weil die Halbfinals einfach Virotius Czerwinski lauteten und Jeske gegen Marcel Gomula. Marcel Gomula auch das erste Mal überhaupt am Start gewesen, kommt da aus der Region. Ist jetzt auch keiner mehr, der sich über die Jugendrangliste qualifizieren kann. Sehr erfahrener Spieler auch letztendlich im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten. Wahnsinnsfeld.
Ich glaube, Marcel Gomula musste auch schon in den letzten 64 Matchstarts gegen Finn Kuciak überstehen, wenn ich mich nicht vertue. Richtig, das war eine Partie, die ich natürlich auch verfolgt hatte, also hätte für ihn auch schon deutlich eher zu Ende sein können. Und natürlich habe ich auch im Viertelfinale schon ein bisschen drauf geschaut, auch mit den Augen auf Patrick Klingelhöfer, der Pascal Virotius unterlegen war und hatte natürlich ein bisschen auch auf Patrick gehofft, hatte leider nicht sein sollen, aber Glückwunsch an Pascal Virotius, der das dann gerade hinten raus im Finale wirklich richtig stark gemacht hat.
Dann lass uns zum Abschluss jetzt den Zwischenstand liefern nach 14 von 18 Turnieren. Es gibt nur noch diesen Hildesheim-Block am kommenden Wochenende und dann eben im September Eisenstadt. Das heißt, es wird immer spannender, wenn es um die Super League-Quali ausgeht. Und da müssen wir erstmal noch sagen, es ist noch immer leider unklar, wie die genauen Quali-Kriterien denn jetzt ausfallen werden. Also da ist man jetzt sehr, sehr spät dran und da erwarten jetzt natürlich auch viele Spieler endlich mal klare Aussagen der PDC Europe. Also da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber die Top 10, die sehen wie folgt aus. Springer Noster, Hausotter jetzt auf 3 in Abwesenheit von Gotthard, der ist die 4, Patrick Tringler auf 5, Marcel Gerdon, der am Samstag nicht dabei war übrigens, weil er EDAT-Meisterschaften gespielt hat in Troisdorf, nur am Sonntag dabei gewesen, Sascha Stuhlemmer die 7, Leon Weber, Patrick Klingelhöfer auf 8 und 9, Franz Rötsch auf 10, Jannis Barkhausen und David Jeske auf 11 und 12 und wir müssen ja Springer und Gotthard auf jeden Fall rausrechnen, deswegen Stand jetzt wäre der Cut wohl dann nach David Jeske und die Top 4 der Jugend heißen Springer, Stuhlemmer, Weber, Barkhausen, also es fällt auf, sehr viele wirkliche Next-Gen-Spieler auch hier ganz vorne in der Gesamtrangliste am Start.
Ja, eine Wildcard würde ja wahrscheinlich für die Super League definitiv fallen an Tim Wolters als Tourkarteninhaber, das ist klar. Aber dann bleibt es eben spannend zu sehen, was die PDC Europe dann jetzt final endlich sagen wird für die Quali-Kriterien. Ich hoffe wirklich sehr, dass sie über die Rangliste gehen und sagen, über die Rangliste wird nachgerückt und das werden jetzt nicht einfach nochmal mehr oder weniger willkürlich irgendwelche Wildcards verteilt. Aber das bleibt eben jetzt aktuell noch offen.
So ist die Lage und damit lassen wir jetzt die Next Gen erstmal hinter uns, werden natürlich dann in der nächsten Woche auch nochmal explizit auf das kommende Wochenende eingehen und werden dann natürlich auch ja noch mehr wissen, wer sich da anschickt Richtung Super League. Lass uns jetzt die sonstigen Themen kurz behandeln. Ganz kurz der Blick nach China, denn wir haben den zweiten internationalen Qualifikationsteilnehmer für die Weltmeisterschaft. Es ist Chao Zhen Zong, der gegen Wenqing Liu mit 3:0 gewinnt. Es wurde im Setplay gespielt, also 24 Spieler in 8 Dreiergruppen im Legplay und dann ab dem Viertelfinale Setplay wie bei der WM und Zong, der Mann der Stunde dort, wenig überraschend gewonnen nach Alexis Teulo, also der zweite internationale WM-Qualifikant und einer, der wird ziemlich sicher nicht dabei sein im Ali Pelli, Leighton Bennett. Das soll unser letztes Thema für heute sein.
Ja, Leighton Bennett, ich denke mal, viele Leute haben schon irgendwo in den Schlagzeilen mitbekommen, um was es geht. Ein aktuell weggeworfenes Talent. Also wenn wir ein bisschen zurückschauen, wir hatten erst die Story bei der Development Tour damals mit Finn, wer sich daran noch erinnert hier im Podcast, relativ zu Beginn des Jahres. Dann dieses entblößende Video, was von ihm aufgetaucht ist. Und jetzt eben der Verdacht auf Spielbetrug, auf Schiebung im Rahmen der Modus Super Series. Da geht es explizit dann um 4 Spiele, die da ja genauer unter Beobachtung stehen. Die DIA prüft das Ganze aktuell noch, aber vorläufig ist er eben schon mal gesperrt und man kann sich die betroffenen Szenen auch nochmal beim Modus oder in diversen YouTube-Videos anschauen. Aber das sind schon wirklich sehr, sehr eindeutige Szenen, wo man sieht, da ist irgendwie was falsch. Also wo er ja dann ein Dart auf die Doppel-16 auf einmal in den Surround wirft zum Beispiel. Und das sind halt einfach Sachen, das passiert sonst normalerweise als Vollprofi nicht, als ein Talent, wie er es ist. Und da muss man sich dann sagen, in jungen Jahren, wie kann man dann eine Karriere für ein paar 10.000 oder vielleicht auch ein paar 100.000 Pfund so wegwerfen und da jetzt eine Jahre, wenn nicht sogar lebenslange Sperre in Kauf nehmen. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich meine auch bei diesen Szenen, um die es geht, die Darts, die er verpasst hat, also bei allem Respekt, also da würde ich mir noch zutrauen, dass ich unoffensichtlicher die Darts dann noch verpasse, als wie er das gemacht hat.
Ja, das ist halt das Krasse, ne? Also die Dramatik in diesem Fall. Es sieht alles so offensichtlich aus. Also gerade dieser eine Dart auf die Doppel 16. Also weiter weg kannst du ihn nicht werfen. Und keiner auf diesem Niveau würde ernsthaft so spielen. Also so einen Dart habe ich, glaube ich, ernsthaft noch nie gesehen, dass der so weit weg ist. Gerade von einem Spieler, der sich wenig später, paar Monate später eine Tourkarte hat sichern können und dementsprechend ja jetzt auch nicht so schlecht in Form gewesen sein dürfte. Also wir müssen da immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Es geht jetzt erstmal nur um den Verdacht, ne? Aber es gibt einen begründeten, konkreten Verdacht und es geht um 4 Spiele, beide im Rahmen der Modus Series im September 2023, zweimal gegen Mindaugas Barauskas. Alleine diese Ergebnisse, Bennett gegen Barauskas, 2 aufeinanderfolgende Turniere, 1-4 und 0-4. Also da müssten alleine schon wegen der Ergebnisse Alarmglocken schrillen. Also das ist schon sehr, sehr komisch. Und dann gegen Benjamin Reuss und Ryan Harrington auch verloren, 0-4 und 1-4.
Ja, und es geht hier ja nicht nur bei diesem Verdacht, den die DIA prüft, darum, dass sie jetzt sagen, oh, diese Ergebnisse und die Spielstärke sind aber irgendwie ungewöhnlich, sondern es geht ja eben den Verdacht eben von noch einem Wettanbieter her, der sagt, wir haben hier aber ungewöhnliche Wettaktivitäten auf so ein Spiel, weil hier auf einmal ungewöhnlich hohe Summen auf einen ungewöhnlichen Ausgang gesetzt wurden und zusätzlich dazu hat eben dann ein Spieler noch so performt, wie er performt hat. Also das hat schon alles, auch wenn es jetzt noch unter Verdacht ist und geprüft wird, aber das hat schon alles Hand und Fuß.
Ja, und am Ende sieht der Dreiklang von Leighton Bennett, Stand August 2024, leider so aus. Ein sehr talentierter Spieler, aber eben ein Dreiklang aus ja, Vandalismus, Exhibitionismus und jetzt einem Betrugsverdacht, der im Raum steht. Wow, heftig, ne? Also Wessel Neimann war der letzte große Name, der ja auch erstmal jahrelang gesperrt wurde, dann spätestens, ich glaube, nach ungefähr der Hälfte der gesperrten Zeit dann wieder spielen durfte. Ich glaube,
nach zweieinhalb von fünf.
Ja, oder so, zweieinhalb von fünf. Da kann man auch so ein gewisses Strafmaß sich schon mal vorstellen, ne? Falls es wirklich Verdacht geben sollte, der dann auch erhärtet werden kann. Aber wir hatten auch einen Kyle McKinstry zum Beispiel, der hat 8 Jahre Sperre bekommen und da ging es, glaube ich, auch darum, dass Wessel Neimann geständig war und so. Ne?
Ja, ich glaube, dass die Sperre bei Bennett deutlich höher ausfallen würde. Also ist natürlich schwer, jetzt hier was in den Raum zu stellen. Man muss aber sagen, Wessel Neimann war kein Tourkarteninhaber zu dem Zeitpunkt und Wessel Neimann hat bei, ich glaube, einem Online-Spiel betrogen. Das sind nochmal andere Faktoren.
Aber Bennett natürlich zum Zeitpunkt dessen, wo jetzt hier der Verdacht im Raum steht, war er ja auch kein Tourkartenbesitzer.
Ja,
ne?
Aber er ist es eben jetzt. Faktoren. Er ist es eben jetzt. Also ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob schon eine konkrete Strafe bei Jack Maine ausgesprochen wurde. Der wurde ja auch gesperrt. Aber ich würde jetzt bei Bennett eher, also gerade wenn jetzt hier, weil jetzt auch nichts irgendwie noch auf ein Statement offiziell oder was auch immer dazu kam oder so, da würde ich eher damit rechnen, dass das in die Richtung 8 oder sogar 10 Jahre gehen würde. Wäre jetzt mein persönlicher Tipp.
Ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall werden wir ihn auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal nicht sehen werden und dadurch, ich glaube, für jetzt einen ET ist jetzt sogar Alan Suter der Nachrücker, ne, weil Leighton Bennett sogar noch qualifiziert gewesen wäre für ein ET, was in diesem Jahr stattfindet. Ja, solche Geschichten hängen da alle dran. Leighton Bennett mit seiner Spielstärke wäre ein Kandidat gewesen, der sich aber mal locker auch halten hätte können, ne? Also der hat es ja drauf und da ist so ein sehr stark gestiegener Stern jetzt auch sehr steil wieder im Abklingen und das ist heftig. Also Leighton Bennett, ja, wird weiter Thema sein, wenn wir dann zu gegebener Zeit dann noch Näheres in Erfahrung bringen von der DRA. An dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein und ich würde sagen, damit haben wir auch alle Themen dieser Woche erstmal besprochen. Es wird ja noch eine weitere Folge geben, da dann der komplette Blick auf die Pro Tour, die in Milton Keynes Station macht, wo dann auch Darts Deutschland natürlich prominent vertreten ist. Und ich würde dann sagen, wir beenden die Folge mit den Gratulationen für die Hochzeit von Gabriel Clemens, der jetzt nach dann den Flittertagen auch wieder am Dartboard stehen wird. Und ich muss sagen, die Hochzeitstorte, die er da gepostet hat bei Instagram mit den Würstchen und den
Maggi-Flasche, ja.
Das war schon sehr speziell, fand ich lustig.
Ja, musste ich auch gut schmunzeln, als ich das gesehen habe. Also dann lass uns damit die Folge beenden. Glückwunsch an Gabriel Clemens und an Lisa Clemens, müsste sie jetzt heißen. Und,
ja, das wissen wir gar nicht, ne? Aber ja. Glückwunsch an Gabriel und Lisa.
So machen wir es ein bisschen, ein bisschen differenzierter. Dann hören wir uns wieder nach den Players Championship Turnieren 18 und 19 und dem letzten Tourkartenholder Qualifier. Dann am Freitagabend für alle, die uns auf Patreon unterstützen oder sonst regulär am Samstagmorgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.